Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau. Wir sind mitten in Johannes Kapitel 6 und Johannes Kapitel 6, ich empfinde den Text als ziemlich herausfordernd. Ich behaupte also nicht, dass Johannes 6 leichte Kost ist. Wir werden heute da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben und auch nächstes Mal noch uns mit Johannes 6 beschäftigen. Der Herr Jesus fordert seine Zuhörer wirklich massiv heraus, wenn er sie mit der Frage konfrontiert, was sie eigentlich wollen. Wollen sie Gott, also den Geber, oder wollen sie nur die Gaben? Das ist die große Frage, die im Raum steht. Und damit steht der große Unterschied im Raum zwischen Religion auf der einen Seite und biblischem Christentum auf der anderen Seite. Religion will die Gaben, biblisches Christentum will den Geber. Und manchmal, das weiß ich schon, wird leider aus dem Christentum dann auch Religion. Das heißt, das Christentum wird zu einem Mittel, um Gott zu beeindrucken, um Gott zu bestechen, um ihn zu manipulieren, Glaube als Magie. Und wenn das passiert, dann tue ich das, was ich will. Ich tue nicht mehr das, was Gott will, sondern ich mache Gott für mich zu einem Mittel zum Zweck. Und das hat natürlich dann mit Christsein nichts mehr zu tun. Und deswegen ist Johannes 6 für mich so ein spannendes Kapitel, weil es genau auf diesen Punkt zu sprechen kommt. Und diese Haltung, wisst ihr, diese Haltung, Gott zum Mittel zum Zweck zu machen, die findet sich genauso bei jemandem, der in Kabul mit einer Sprengstoffweste in eine Moschee geht und sich da in die Luft sprengt, wie bei jemandem, der, ich sag mal, in Indien irgendeinem Ashram sitzt und da still vor sich hin meditiert. Es geht immer darum, dass ich Gott versuche, mit dem, was ich tue, zu beeindrucken, zu manipulieren. Ich weiß, was ich will, und Gott muss jetzt quasi zu meinen Konditionen mitspielen. Vielleicht bin ich auch bereit, auf seine so ein bisschen mit einzugehen, aber letztlich geht es darum, dass ich bekomme, was ich will. Und jetzt könnte jemand sagen, Jürgen, ist das bei den Christen nicht auch so? Ja, die werden ja Christen, weil sie Erlösung suchen. Und ich finde das total spannend, diese Frage. Weil, ja, ich kann Christentum zu einer Religion machen. Ich kann mich bekehren, weil ich gerettet werden will. Problem? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, wenn wir wirklich über Christentum reden. Ja, es gibt Varianten von Christentum, wo man den Eindruck hat, die ticken genauso. Da gibt es ein Ziel, was ich habe. Ja, viele von uns sind gerade in einer lustigen Abnehmgruppe. Wir haben ein Ziel. Und jetzt gibt es zu dem Ziel, ja, so einen Fünf-Punkte-Plan. Ja, zähl deine Kalorien, mach ein bisschen mehr Sport, kannst auch ein bisschen weniger vielleicht essen und solche Sachen. Und manchmal hat man den Eindruck, dass Christentum zu so einer Art spirituellen Selbsthilfegruppe wird. Das Fünf-Punkte-Programm, um ewiges Leben zu bekommen. Und ich muss mit Johannes 6 einfach davor warnen, genau das zu glauben. Wenn du denkst, ich habe ewiges Leben, weil ich Punkt, Punkt, Punkt tue, das kann sein, die Zugehörigkeit zu einer Kirche, das kann damit zu tun haben, dass man Sakramente empfängt, bestimmte Regeln einhält, irgendwelche Propheten anerkennt oder den Papst oder irgendwelche Populisten, das spielt dann auch irgendwo keine Rolle mehr. Wenn das in deinem Kopf da ist, ich bin richtig vor Gott, weil ich etwas tue, dann muss ich dich warnen, das ist nicht biblisches Christentum. Im Zentrum meines Glaubens, und jetzt rede ich für mich, steht keine Religion. Es stehen auch nicht Regeln. Im Zentrum meines Glaubens steht eine Person. Und das mag für viele Leute ein total schräges Konzept sein. Im Zentrum meines Glaubens steht eine Person. Ja, funktioniert, weil Jesus auferstanden ist. Sonst nicht. Sonst hätten wir da auch nur Regeln stehen. Aber Jesus ist auferstanden. Und deswegen ist das super wichtig, dass wir den Unterschied zwischen Religion und Christentum verstehen. Im Zentrum meines Glaubens, und ich hoffe, im Zentrum deines Glaubens steht eine Person. Es geht nicht um Regeln. Es geht nicht um eine fromme Show. Es geht immer um Nachfolge. Und es geht darum, Gott als Person immer besser kennenzulernen, indem ich den Herrn Jesus immer besser kennenlerne. Deswegen ist Christuserkenntnis ein Begriff, der ganz zentral im Neuen Testament verankert ist. Ich lerne Jesus kennen, indem ich ihn zum Zentrum meines Lebens mache. Es geht um Liebe, nicht um Performance. Wir dürfen das niemals verwechseln. Und immer wenn es um Liebe geht, stehen wir als die Deppen da. Wisst ihr warum? Weil bei Liebe, da geht immer noch was. Das ist das Problem. Ich kann jede Woche meinen besten Freund oder alternativ meinen größten Feind noch ein bisschen mehr lieben. Das geht. Das heißt, ich habe jede Woche immer diesen Moment im Leben, wo ich sage, oh, fast. Und das ist nicht schlimm, weil wir leben aus Gnade. Wir leben in eine Beziehung hinein, wo wir immer besser verstehen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Versteht ihr? Liebe ist dynamisch. Liebe, da geht es um Motive. Da geht es um ein Herz, da geht es um Hingabe und nicht um ein 5-Punkte-Programm, wo man dann einen Check dran macht. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Radikale Unterscheidung zwischen Religion auf der einen Seite. Ich erfülle irgendwelche Regeln und jetzt muss doch Gott mit mir zufrieden sein. Christentum auf der anderen Seite mit Beziehung. Wo Gott ein Stück weit sagt, hey, das war eine gute Woche, du hast was gelernt. Und ich habe dafür nächste Woche noch was für dich. Wir machen da an der Stelle weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und deswegen die Frage, will ich die Gaben, will ich einfach nur in den Himmel das Ticket oder will ich den Geber? Das ist die Frage. Und heute werden wir sehen, dass es Jesus seinen Zuhörern tatsächlich leicht macht, ihn abzulehnen. Werdet ihr gleich sehen. Frage, warum macht er es ihnen so leicht? Warum formuliert er so provokativ? Und die Antwort ist, Jesus möchte mit dem, was er sagt, tatsächlich die Spreu vom Weizen trennen. Er möchte so ein Stück weit die Interessierten von den Mitläufern trennen, die echten Nachfolger von den reinen Ja-Sagern. Wir fangen mal an in Johannes Kapitel 6, Verse 51 und 52. Da sagt der Herr Jesus, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Okay, wir erinnern uns, der Herr Jesus hat sich in der letzten Predigt habe ich euch das gezeigt. Er hat sich mit dem Manna verglichen. Das Manna, was die Israeliten in der Wüste bekommen haben, gegessen haben. Und jetzt geht er einen Schritt weiter. Manna war totes Brot. Und jetzt kommen wir zum lebendigen Brot. Und wie man das Manna essen musste, um nicht zu sterben, logisch, Kohlenhydrate. So muss man jetzt ihn essen, um ewiges Leben zu bekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Es geht um ewiges Leben. Was meint er damit, dass man ihn essen muss? Das ist ja das klingt ja erstmal nach Kannibalismus, oder? Ich kann verstehen, dass die Juden sagen, was meint denn der da Komisches? Das hat ja vorher noch keiner so gesagt. Und jetzt kann ich euch den Tipp aller Tipps geben, wenn ihr Fragen zur Bibel habt. Es gibt einen Tipp, der ist immer total wichtig. Und dieser Tipp lautet, lies den Zusammenhang. Schau dir den Kontext an. Ganz, ganz oft, wenn du eine Frage zur Bibel hast, da wird irgendwas gesagt und du denkst dir, was meint denn der? Schau mal links und rechts, so mal so ein halbes Kapitel davor, ein halbes Kapitel danach. Schau einfach mal, was da steht. Und eventuell schau dir auch noch Parallelstellen an. Gerade bei den Evangelien kann man das machen, da wird manches ja mehrfach gesagt. Das findet sich dann bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, vielleicht überall ein bisschen. Schau dir das mal an. Wie gesagt, wenn du Fragen zur Bibel hast, Tipp, Zusammenhang, Tipp, Kontext. Und hier ist das genauso. Die Leute fragen sich, was meint er damit, dass man ihn isst? Wir schauen einfach, was wir schon wissen. Und der Punkt ist, der Herr Jesus spricht davon, wie man ewiges Leben bekommt. Und der Clou ist, das hat er davor schon gesagt. Also das ist nicht das erste Mal, dass er in dem Kapitel davon spricht. Ich habe euch die Verse mitgebracht, ihr habt das in euren Notizen. Johannes 6, Vers 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ah, versteht ihr? Ja, da merkt man schon, ach, darum geht's. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Oder Johannes 6, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Und wenn ihr nach hinten weiterlest, werdet ihr feststellen, in Kapitel 6, Vers 68, machen wir nächstes Mal, da sagt Simon Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Aha, spannend, oder? Jesus hat also Worte ewigen Lebens. Wenn ich auf das höre, was Jesus sagt, wenn ich an das glaube, was Jesus sagt, dann bekomme ich ewiges Leben. Darum geht es ihm. Es geht ihm nicht um Kannibalismus, sondern er sagt, ihr müsst mich essen und trinken, dann habt ihr ewiges Leben. Und ich schaue im Text, wo gibt es denn sonst noch ewiges Leben? Ah, es geht um Glauben. Aha, darf ich die beiden Konzepte miteinander einfach verbinden? Essen und Trinken hat anscheinend etwas damit zu tun, dass ich glaube. Und der Herr Jesus spricht hier davon, dass er das lebendige Brot ist. Lebendig, Manna tot, er lebendig. Und er sagt dann, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wie gesagt, nicht einfach, aber auch nicht völlig unverständlich. Wir wissen jetzt, wer von diesem Brot ist, hat ewiges Leben. Wir wissen, ewiges Leben bekommt man durch Glauben, genau genommen durch den Glauben an den Sohn. Das heißt, von dem Essen hat irgendetwas damit zu tun, dass ich glaube. Jetzt ist Fleisch essen, Blut trinken ein durchaus gewöhnungsbedürftiges Bild für Glauben. Das ist mir schon klar. Die Leute sind nicht zu Unrecht irgendwie aufgebracht. So, woran glaube ich? Ja, ich glaube daran, dass Jesus als Sohn Gottes sein Fleisch für das Leben der Welt gegeben hat. Und sein Fleisch essen ist ein Bild dafür, dass ich daran glaube, dass Jesus gestorben ist, um der Welt, und das sind die Menschen in der Welt, ewiges Leben zu geben. Darum geht es. Und jetzt merkt ihr schon wieder den Unterschied zwischen Religion und Christentum. Religion, ich muss etwas tun. Ich muss mich reinhängen. So dieses Sündenmanagement-Ding. Biblisches Christentum nicht. Ich muss etwas tun, sondern Gott hat etwas getan. Und das gilt es anzunehmen. Versteht ihr? Ein Leben für ein Leben. Jesus gibt sein Leben, damit ich ewiges Leben bekommen kann. Und wenn der Herr Jesus hier sagt, dass er sein Fleisch gibt für das Leben der Welt, dann ist das ein ganz spannender Gedanke. Es ist tatsächlich so, dass der Herr Jesus für alle Menschen gestorben ist. Es ist einfach unfassbar. Es heißt in 1. Johannes 2, Vers 2, und er, Jesus, ist die Sühnung für unsere Sünden. Und dann geht es weiter, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Total spannend, oder? Jesus stirbt am Kreuz und da ist plötzlich ein Angebot im Raum, wo jeder sagen kann, ich bin mit gemeint. Oder 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 10. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. besonders der Gläubigen. Warum macht Gott das, dass er am Kreuz stirbt und sein Opfer mal eben für alle Menschen ist? Und die Antwort lautet, weil Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat immer den großen Blick. Gott sieht immer unsere Verlorenheit als Welt in ihrer Gesamtheit. Und wenn er agiert, wenn er was tut, dann wirft er sich einfach mal auf eine Weise in dieses Problem hinein, dass es als Ganzes gelöst wird. Also Gott geht all in, um jeden zu retten, der gerettet werden will. Es gab mal von The Rock einen Aufkleber, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, von Runder. Jesus rettet, wenn du willst. Ich habe überlegt, ob wir den wieder machen. Jesus rettet, wenn du willst. Verloren gehen liegt nicht an Gott. Frage, wenn Jesus sein Fleisch für das Leben der Welt gibt, wenn er die Sühnung für die Sünden der Welt ist, wenn Gott ein Retter aller Menschen ist, warum kommen dann nicht alle automatisch in den Himmel? Ganz genau. Im Bild gesprochen, du kannst auch im Zelt sitzen bleiben. Also da draußen ist das Manna. Du musst das nicht glauben, dass da draußen das Manna ist. Du kannst auch sitzen bleiben und verhungern. Das ist zwar eine blöde Option, aber es ist eine, die du hast. Und das ist hier ganz genauso. Jesus ist da. Jesus ist für dich gestorben. Wie hieß es in 1. Timotheus 4, Vers 10? Weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Auf eine besondere Weise ist er ein Retter der Gläubigen. Das eine ist, da ist Rettung. Als Angebot steht sie im Raum und auf der anderen Seite ist Rettung als Erfahrung das, was diejenigen machen, die sich im Glauben auf den, der am Kreuz für sie gestorben ist, einlassen. Kommen wir zurück zu Johannes 6, Vers 52, da stritten, wie war das, die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Und das ist eine wirklich gute Frage, wie kann der das machen? So, was muss man tun, wenn man eine Frage hat? Wie gesagt, außer sie aufschreiben und in den Gottesdienst mitbringen. Ab 17.15 Uhr, Pasta und Bibel, da dürft ihr eure Fragen loswerden. Ich habe immer gesagt, man muss den Zusammenhang lesen. Haben wir gemacht und wir wissen jetzt, es geht um Glauben. Aber das Bild vom Essen geht natürlich weit über dieses normale, ich sag's mal, religiöse Glauben hinaus. Wenn jemand so ein krasses Bild bringt, dann möchte er doch was Besonderes damit auch zum Ausdruck bringen. Wenn man so normalerweise von Glauben redet, was meint man da? Naja, man meint vielleicht, wenn ich jetzt frage, woran glaubst du? Dann kommt im Allgemeinen von der anderen Seite ein Glaubensbekenntnis zurück. So ein Katechismus. Ich könnte sagen, ich glaube, dass es nur einen Gott gibt. Ich glaube, dass dieser Gott aus einer menschlichen Perspektive sich als Vater, Sohn oder Vater, Wort und Geist offenbart. Ich glaube, dass Gott das Universum erschaffen hat, dass er gerecht ist, heilig ist, barmherzig, liebevoll, Retter, Richter und so weiter. Ja, woran glaubst du? Hier ist mein Glaubensbekenntnis. Wir merken aber, wenn Gott kommt und er vergleicht den Glauben damit, dass man ihn essen soll. Ja, ich stellt euch vor, ich würde jetzt hier reinbeißen, so. Ihn essen, sein Blut trinken. Da merken wir, das ist schon ein schräges Bild. Was bedeutet das? Und eine mögliche Antwort ist die, es bedeutet Abendmahl. Das glaube ich nicht, aber es ist eine mögliche Deutung, die im Raum steht, weil da ist ja was mit Essen und Trinken. Frage, warum glaube ich persönlich nicht, dass es sich ums Abendmahl handelt? Und es gibt drei Gründe. Erstens, wenn Jesus das Abendmahl meinen würde, dann würde er dem Abendmahl zu viel Bedeutung beimessen. Wir lesen einfach mal weiter. Johannes 6, die Verse 53 und 54. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, und ihr erinnert euch, da steht im Grundtext Amen, Amen. Immer wenn sowas kommt, wird's wichtig. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also wenn Jesus vom Essen und Trinken redet und damit das Abendmahl meinen würde, dann müsste man formulieren, weil ich am Abendmahl teilnehme, deswegen habe ich ewiges Leben. Das wäre ein zutiefst, man nennt das sakramentales Verständnis des Abendmahls. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Sakrament kennt. Ich erkläre es euch kurz. Ein Sakrament ist ein Wort, was wir selten verwenden bei uns in der Gemeinde. Ein Sakrament ist ein Ritus, also eine Handlung, etwas, was ich tue. Und ich tue es und während ich es tue, nehme ich auf unsichtbare Weise an etwas teil, was Gott an mir tut. Äußerlich mache ich etwas, innerlich macht Gott etwas an mir. Ich tue ein Sakrament und deshalb tut Gott etwas an mir. Zurück zu der Frage, steht das Fleischessen und das Bluttrinken für das Abendmahl? Ich sage nein, weil dann würde ich ihm zu viel, das was wir nachher machen, ich würde ihm zu viel Bedeutung geben. Wir feiern das Abendmahl, um uns an das Sterben Jesu zu erinnern. Uns daran zu erinnern, dass wir als Gemeinde Leib Christi sind. Das ist die geistliche Bedeutung des Abendmahls. Dies tut, wie heißt es da? Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und wenn wir etwas zu seinem Gedächtnis tun, dann tun wir es eben nicht, um ewiges Leben zu bekommen und um auferweckt zu werden. Du kannst natürlich gerne, das werde ich dir nie verbieten, nachher nach vorne gehen und trotzdem dich an das erinnern, was hier steht. Hey, take it. Aber der Herr Jesus selber hat daran nicht gedacht. Zweitens, mein zweiter Grund wäre, ich lese mal weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Mein zweiter Grund ist, wenn Jesus hier auf das Abendmahl angespielt hätte mit diesen Worten, dann hätten seine Zuhörer ihn nicht verstanden und auch nicht verstehen können. Wir verstehen ihn, deswegen können wir für uns in das, was er hier sagt, so ein Stückchen Abendmahl hineinlegen. Aber die Leute, die das jetzt hier hören, die sind ja noch weit davon entfernt. Das erste Abendmahl findet statt an dem Tag oder eigentlich an dem Abend vor der Kreuzigung. Da feiert der Herr Jesus mit seinen Jüngern das erste Abendmahl. Ein Gedächtnismahl. Hier sind wir Monate davor. Und wir haben eine Zuhörerschaft, die, da gibt es noch kein Kreuz, versteht ihr? Deswegen ist die Verbindung, hier ist der Kelch, hier ist mein Leib, der zerbrochen wird, das gibt's alles noch nicht. Und deswegen wäre, wenn Jesus das hier gesagt hätte und das Abendmahl meinte, es wäre für die Zuhörer einfach nicht verständlich gewesen. Die wissen nicht, wovon er reden soll. Wir haben es da leichter. Wir lesen das und wir denken sofort an das Kreuz. Wir denken sofort an Golgatha, an Auferstehung und denken, ja, kann ja gemeint sein. Aber die damals konnten das nicht denken. Dritter Punkt, und der ist jetzt ein bisschen technisch. Der Begriff Fleisch wird nirgends im Neuen Testament im Blick auf das Abendmahl verwendet. Die Bezeichnung Fleisch und Blut, das ist ein sogenannter Hebraismus. Also ein Hebraismus ist eine typische hebräische Formulierung. Und diese typische hebräische Formulierung meint der ganze Mensch. Ich habe euch die Stellen dazu im Skript notiert. Es geht Jesus, wenn er sagt, dass man sein Fleisch essen, sein Blut trinken soll. Es geht ihm darum, dass man ihn aufnimmt und zwar ganz, ohne Abstriche. Liest man vom Abendmahl, und ihr könnt das nachprüfen, werdet ihr feststellen, es geht immer um den Leib. Es geht nie um das Fleisch. Also drei Punkte, warum ich glaube, dieses Essen und Trinken hat erstmal nichts mit dem Abendmahl zu tun. Erstens, zu viel Sakramentalismus. Zweitens, die Leute hätten es nicht verstanden, weil es noch keinen Golgatha, noch keine Auferstehung, noch nichts, noch keinen neuen Bund gibt. Und drittens, die Formulierung passt nicht. Bleibt die Frage, warum verwendet er dann das Bild vom Essen seines Fleisches und Trinken seines Blutes? Antwort, weil er auf eine zutiefst dramatische Weise etwas klar machen möchte. Wenn man so redet, das ist ja super provokativ. Die Leute tuschen und sagen, meint er das ernst? Und sehen so einen gerösteten Jesus auf einem Spieß vor sich so langsam über dem Feuer garen. Das heißt, kann er doch nicht meinen. Stimmt, meint er auch nicht. Was zum Ausdruck gebracht werden soll, ist, Jesus sagt hier, ich möchte nicht nur dein geistlicher Lehrer, ich möchte nicht nur dein Guru sein, wo du sagst, das ist der, auf dessen weise Worte ich höre. Was Jesus sagt ist, ich möchte mit dir eins werden. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo dein Frühstück ist. Es ist gerade dabei, mit dir eins zu werden. Genau, das ist die Idee dahinter. Er möchte sich in mir wiederfinden. Und zwar als ganze Person. Also ich nehme mir nicht nur die Teile, die mir passen. So Jesus leid, die Stellen, die ich gerne umgesetzt hätte in meinem Leben. Und den Rest schmeiße ich raus. Der Herr Jesus sagt hier, es reicht mir nicht, einfach nur ein weiterer Bestandteil in deinem Leben zu sein. Also eben nicht, hier ist mein Job, hier ist irgendwie mein Mann, hier ist mein Musikgeschmack, hier ist mein Hund und da ist mein Guru. Versteht ihr so? Ein weiterer Punkt im Leben, den ich mir halt ausgesucht habe. Das ist Religion. Jetzt kommt Jesus und sagt, ich möchte eine ganz andere Beziehung zu dir haben, als einfach nur ein weiterer Aspekt in deinem Leben zu sein. Und dieses Mehr, was Jesus möchte, das ist eben einfach mal nicht so einfach zu fassen, weil es uns ziemlich an die Substanz geht. Johannes 6, Vers 55, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Mir geht es jetzt um diesen letzten Punkt. Bleibt in mir und ich in ihm. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Wenn sich Glaube nicht mit Religion mischt, oder ich will das nochmal sagen, das Geheimnis des Glaubens ist Gemeinschaft. Ich glaube und in der Folge bleibe ich in Jesus und Jesus bleibt in mir. Es entsteht tatsächlich eine Beziehung. Das ist etwas ganz anderes, als einfach nur zu sagen, ich habe ein Glaubensbekenntnis, das kann ich runterrattern, kann ich check, 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 glaube ich alles irgendwie, ja, halte ich irgendwie für wahr. Das hat nichts mit Christentum zu tun. Christentum fängt da an, wo ich mich entschieden habe, einer Person nachzufolgen, die Person kennenzulernen, zu sagen, ich möchte, dass du ganz eng mit mir wirst. Paulus kann an einer Stelle sagen, er möchte, dass der Christus in den Jüngern Gestalt gewinnt. Wir sollen Christus anziehen. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein Mantel, den man überzieht. Oder in 2. Korinther 3, Vers 18 wird davon gesprochen, dass der Geist Gottes uns verwandeln will in das Bild Christi. Und jetzt merken wir, es geht Jesus um viel, viel, viel mehr als um eine Kirchenzugehörigkeit, um ein Glaubensbekenntnis, um irgendeinen Ritus, den du machst. Kannst du machen, ist alles nicht verkehrt. Ich bin dafür, dass man Teil einer Gemeinde wird. Ich bin für all die Sachen. Nur, wenn du sagst, jetzt habe ich's, check. Nein, hast du nicht. Du hast vielleicht den Kern noch gar nicht verstanden. Und deswegen lasst uns bitte Gott glauben. Niemals reduzieren auf so etwas. Der Mensch, der Glauben auf ein Glaubensbekenntnis reduziert oder auf eine Kirchenzugehörigkeit oder auf einen Ritus, das ist jemand, der das tut, weil er Angst hat. Weil er Angst hat, sich zu verlieren. Das Problem ist, und da müsst ihr jetzt genau zuhören, wir sind fast am Ende, hört mal ganz genau zu. Das Problem ist, wir werden uns als Persönlichkeit nicht finden, wenn wir uns nicht vorher an Jesus verlieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage ihn nochmal. Wir werden uns als Persönlichkeit nicht finden, wenn wir uns nicht vorher an Jesus verlieren. Nur dort, wo der Christus-Charakter im bewussten Nein zur Sünde und im bewussten Ja zur Heiligkeit sich in einem Menschen entfaltet. Also wo Jesus sich in mir entfaltet, da finde ich als Mensch zu mir selber. Es ist total irre, aber ich brauche das. Es ist fast ein Stückchen das Verrückte am Glauben. Aber ich brauche es, dass Jesus in mir Gestalt gewinnt und in dem Moment oder in dem Maß, wie er Gestalt gewinnt, verliert die Sünde und verliert das Versklavende der Sünde in meinem Leben an Bedeutung und immer mehr von mir selber kommt dann raus. Weil immer mehr, je mehr die Freiheit von der Sünde, dadurch, dass ich Jesus ähnlicher werde, dass ich so lebe, wie er gelebt hat, je mehr das sichtbar wird, umso mehr kommt quasi der eigentliche Jürgen raus. Der war vorher so ja, da kam die Sünde von überall und sagt, das nicht raus, das nicht raus. Jetzt kommt Jesus, doch, lass uns das gemeinsam angehen. Und in dem Maß, wie Jesus mich befreit, wird meine Persönlichkeit sichtbar. Aber dazu muss ich muss mich trauen. Ich muss mich trauen, mich selber zu verlieren. Ich muss mich trauen, mich selber zu verlieren, wie es wahrhaft Liebende tun. Im Hohelied heißt es mal, das ist, wo Salomo und Sulamit so miteinander umgehen. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Das ist Christentum. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Der Glaube, den Jesus meint und den Jesus bringt, der Glaube, der alleine rettet, das ist ein Glaube, der einhergeht mit allertiefster Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Jesus, die mich tatsächlich zu einem komplett veränderten Leben führt. Letzter Gedanke für heute, Johannes 6, Vers 57. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich ist. Jetzt wissen wir schon, wer an mich glaubt, aber eben nicht nur glaubt im Sinne von check, 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 sondern glaubt im Sinne von Jesus ist in mir. Und ich kann jedes Jahr ein Stückchen sehen, dass er mehr in mir Gestalt gewinnt, weil mehr von dem, was ihn ausmacht, und das kann seine Vergebungsbereitschaft sein, seine Geduld sein, seine Disziplin sein, seine Bereitschaft hier auf Erden, auch mit wenig auszukommen, name it. Was auch immer du in deinem Leben als nächsten Schritt von Gott präsentiert bekommst, je mehr diese Dinge Gestalt gewinnen, umso mehr betreten wir, und ich würde sagen, heiligen Boden, nämlich den Boden seiner Herrlichkeit. Nochmal Johannes 6, Vers 57. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich ist, der wird auch leben um meinetwillen. Merkt ihr, wie er gelebt hat, so werden wir leben. Und wie er 100% für den Vater gelebt hat, werden seine Jünger 100% für ihn leben. Oder drücken wir es noch ein bisschen klarer aus. Die Beziehung Vater-Sohn spiegelt sich wieder in der Beziehung Sohn-Ich. Ist das verrückt? Und jetzt merken wir, boah, es kann ja nicht nur darum gehen, ein paar Regeln einzuhalten, ein bisschen netter zu sein. Wenn es darum geht, eine Beziehung, und zwar die Beziehung, die der Vater zum Sohn hat, wenn es darum geht, diese Beziehung zu imitieren, wow! Versteht ihr, es geht darum, ein Leben zu führen, das nicht nur formal, sondern ganz tief drin nicht mehr für mich gelebt wird, sondern für Jesus. Und ich könnte noch deutlicher formulieren. Es geht darum, für Jesus im eigenen Leben Raum zu schaffen. Raum zu schaffen, dass er mich durchdringen, sich in mir entfalten, mich verändern und dann mich berufen darf. An der Stelle zu leben und wenn es sein muss, zu leiden, wo er mich hingestellt hat. Und das alleine ist echter Glaube. Und das ist Christentum. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.